ganz egal, wer du bist oder welchen Lifestyle du lebst. Sei gut zu dir. Iss gut, wie du bist. Wir von Dean & David helfen dir dabei, dass du das genießen kannst, was dir wirklich gut tut. Frische Bowls, Salate, Curries und mehr. Mit vollem Geschmack und besten natürlichen Zutaten. Besuch uns in deinem Dean & David Store in der Nähe oder lass dir alles ganz einfach nach Hause oder ins Büro liefern. Unter deanandavid.com.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Linken der gute Markus.
Hallo.
Und zu meiner fast Rechten der gute Christoph.
Moin.
Und bevor wir gleich loslegen, hier nochmal kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch natürlich wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Passend zu unserem heutigen Film haben wir diesen Monat ein ganz besonderes Horror-Highlight für euch im Gepäck, nämlich Smile 2. Nachdem der erste Teil 2022 überraschend zum weltweiten Hit wurde, setzte die Fortsetzung letztes Jahr sogar noch einen drauf. Größer, düsterer, intensiver und mit einer grandiosen Naomi Scott in der Hauptrolle besetzt. Der Film ist ab dem 22. April 2025 bei Paramount Plus verfügbar. Also haltet euch bereit. Falls ihr den Streaming-Service noch nicht abonniert habt, könnt ihr ihn übrigens ganz unkompliziert 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, exklusive Original ist vielleicht ja auch mal so das richtige Stichwort, weil wir kümmern uns um Ryan Coogler, den die meisten vermutlich am ehesten noch irgendwie als den Regisseur von Black Panther und Black Panther 2 im Kopf haben, der natürlich aber auch andere tolle Filme davor gemacht hat, wie Fruitvale Station oder Creed.
Und nicht nur wie, sondern jetzt hast du alle aufgezählt.
Stimmt, das außer der jetzt noch.
Ja, ich denke immer so, der hat so viel mehr gemacht, aber
irgendwie das ist, bei dem Standing, was der hat, glaubt man das irgendwie.
Genau,
ne?
Aber es ist so, ja okay, dann sind jetzt alle Filme schon aufgezählt. Ja. Und der hat jetzt was Neues gemacht, allerdings kommt er irgendwie vom Marvel nicht ganz weg, weil sein neuer Film Blood and Sinners hat 3 Marvel-Darsteller im Cast und
aber welcher Film heutzutage nicht mehr?
Und für welche und wie es sich für einen Regisseur von Marvel-Filmen gehört, hat sein Film sogar auch eine Post-Credit-Scene. Oh, also ihr müsst
ja. Und wirklich, eine Mid-Credit-Scene.
Genau, also ihr müsst also wirklich brav sitzen bleiben, damit ihr auch wirklich.
Der hat eine Credit-Scene, eine Mid-Credit-Scene und eine Post-Credit-Scene.
Ja, genau. Also es ist, es wird sehr wild und ja.
Für mich als Nicht-Marvel-Super-Follower, ne? Welche 3 sind es denn? Also Michael B. Jordan weiß ich gerade noch.
Ja, Hayley Steinfeld. Die hat Kate Bishop in der Hawkeye-Serie gespielt.
Okay.
Und Wunmi Moskau ist B-15 in Loki Staffel 1 und 2.
Und in Deadpool Wolverine.
Ah ja, stimmt. Ja, da taucht sie auch noch auf. Ja, also.
Genau. Ich wollte gerade sagen, das habe ich in 3 Minuten wieder vergessen. Ja, das gut, wäre aber eiskalt gelogen gewesen, denn ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
Das ist okay, das ist okay.
Aber dann hast du nachgefallen. Haben wir das zumindest.
Genau, dann haben wir das abgeklärt.
Ich kann Sebastian noch ein bisschen angeben.
Was heißt angeben? Das weiß
ja,
ich.
Zu Recht.
Ja, genau. Und mit Blood and Sinners, der im Original nur Sinners heißt. Und ich weiß nicht, wir können nachher noch darüber diskutieren, ob das Blood jetzt so viel mehr für diesen Film macht oder nicht. Hat er jetzt einen neuen Stoff entwickelt, wo er auch das Drehbuch selber geschrieben hat. Und es geht um die Zwillingsbrüder Smoke und Stack, die Zwillingsbrüder sind. Deswegen kriegt Michael B. Jordan hier eine schöne Doppelrolle, die er spielen kann, die in den 30er Jahren für Al Capone gearbeitet haben in Chicago und sich dann aber irgendwann gesagt haben, wir kehren in unser kleines Heimatstädtchen zurück und wollen da so eine Tanzbar aufmachen. Und da setzen sie sich jetzt ran, suchen sich Musiker zusammen, suchen sich Leute fürs Catering und für den Alkohol zusammen und wollen diese Kneipe dann hier groß aufziehen. Und dann gibt's auch die große, coole Partynacht, bis es an der Tür klopft. Und was dann folgt, dürfte für Fans von From Dusk Till Dawn nicht so neu sein. Und leider wurde es ja auch schon durch alle Trailer verraten. Vielleicht wäre das ja doch auch nochmal irgendwie ein coolerer Twist gewesen, wenn man das erst im Kino mitgekriegt hätte.
Vor allen Dingen, man ist lange davon ausgegangen, dass das so sein wird, ne? Also am Anfang, der erste Teaser war ja so sehr geheimnisvoll.
Genau.
Völlig,
ja. Es wurde überhaupt nichts verraten. Also die Story wurde, oder wurde das Setting, also alles war super mega geheim. Dann kam der zweite Trailer so, hier alles, halber Film.
Und vor allem, genau, und vor allem nicht nur dieser Twist, sondern auch wer dann zu dem wird, was da so passiert und so. Das ist alles vorweggenommen im Trailer. Das ist so, also ich weiß nicht, ob du jetzt noch, ob ich dir jetzt schon abgewürgt habe.
Nee, ist vollkommen okay. Vampire. Es geht um Vampire.
Genau.
Sorry. Das
deswegen auch das Blatt im Titel. Das ist schon nicht ganz fehl am Platze. Ja, aber das war, also wir hatten ja auch einen Podcast, wo wir uns die fünf Filme, auf die wir uns am meisten freuen, vorgestellt haben. Da hatte ich den auch dabei. Und auf Grundlage vor allem dieses ersten grandiosen Teasers, der einfach so eine geile Stimmung mit sich gebracht hat. Und man hat schon die vage Ahnung gehabt, worum es geht, auch durch diesen deutschen Titel dann noch dazu. Deutschen Titel, Blood and Sinners. und da haben wir auch schon spekuliert, dass es in die Richtung geht. Aber trotzdem hast du ja eben nicht die Details und so gewusst. Und das hat richtig Bock auf den Film gemacht. Und beim zweiten Trailer dachte ich, sieht halt immer noch geil aus. Aber ich hätte mir davon gerne die Hälfte irgendwie gespart. Aber das ist ein bisschen schade. Wir hatten das Thema bei Companion ja auch schon mal. Ich weiß nicht, ob das hier der gleiche Grund ist. Glaube ich eigentlich fast nicht, nachdem ich so, nach allem, was ich so mitbekommen habe. Aber dass da halt der Bass nach dem ersten Teaser, der auch noch geheimnisvoller war, nicht groß genug war und deswegen das Studio gesagt hat, wir müssen jetzt hier was rausballern, wo man sieht, was der große Twist am Anfang ist und worum es hier geht.
Ja, ist ja wahrscheinlich so auch wie bei Abigail. Wo es ja dann auch alles in den Trailer gepackt wurde und aufs Poster sogar noch gehauen wurde, damit du weißt, so, da geht's auch um Vampire. Vielleicht hat man da einfach kein Vertrauen mehr darin, einfach, oh, der erste Teaser sieht fantastisch aus, man sieht schon direkt, okay, da gibt's geile Bilder, wir haben gute Schauspieler, wir haben einen fähigen Regisseur hinter der Kamera, aber das reicht nicht aus, wir müssen noch verraten, na, das wird auch um Vampire gehen. Das
ich bin mir gar nicht sicher, hat Jordan Peele das bei einem seiner Filme durchgezogen? War bei Us, also wir auf Deutsch, war da vorher alles klar, dass es um Aliens geht oder war das noch so ein bisschen?
Nee, du redest von Nope.
Nope.
Bei Nope haben sie es.
Ich glaube, da war das auch lange so.
Ja, da war es sehr, sehr lange so und dann gab es aber irgendwann auch. Ich glaube, so der finale Trailer, ich glaube, Trailer Nummer 3, wo du dann doch kurz gesehen hast, ah, shit, es geht irgendwie um Außerirdische oder es geht irgendwie um einen UFO. Aber da stimmt, da hast du recht, da hat es auch sehr, sehr lange, haben sie es ja wirklich gut geheim gehalten.
Aber ich meinte ja, es gibt da trotzdem nochmal Unterschiede. Also du kannst halt von mir als ein Vampir zeigen, aber du musst ja nicht zeigen, wer dann von den Figuren irgendwie, das ist ein bisschen,
Ich habe heute das erste Mal tatsächlich den zweiten Trailer geguckt, weil, also ich habe dann halt nur durch die ganzen Diskussionen so im Umfeld mitbekommen, dass dann diese ganze Vampir-Theorie, die man ja schon bei dem ersten Teaser hatte, sich jetzt bewahrheitete. Und
es haben uns mir gerade jemand oder uns auf Instagram geschrieben, wo wir unsere Kritik gepostet haben, dass das ja ein Spoiler wäre, weil die Art der Bedrohung wäre ja überhaupt gar nicht vorher klar gewesen. Aber da hat derjenige nur den ersten Trailer gesehen und nicht den zweiten.
Wahrscheinlich.
Ja, gut, da sind wir natürlich auch wieder so als Menschen, die über Filme reden, so in einem Zwiespalt. So verrätst du es jetzt nicht, aber ich finde immer, alles, was in Trailern ist, ist halt Fair Game. Wenn man denn halt sich sagt, okay, ich gucke nur den ersten Trailer und will danach nicht mehr gucken, dann sollte man sich vielleicht auch von, so böse es jetzt klingen mag, aber von Filmseiten im Internet fernhalten, weil...
Ja, das überhaupt von allen Seiten, also kommst du gar nicht drum rum.
Ja, und ist auch gerade heutzutage.
Die Überschriften sind ja auch so, also war Kritik von Überschrift, Vampire, Horror, was
total, ja genau.
Also das ist ja so klar, ich habe jetzt hier bei Companion, habe ich es ja wirklich in der Kritik noch so gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ihr den Trailer aus irgendeinem Grund noch nicht gesehen habt, dann lest jetzt die Kritik auch nicht weiter, guckt den Trailer nicht, geht einfach so rein. Aber ich finde bei Blood and Sinners, also so wichtig ist das gar nicht bei dem Film, dass man es nicht weiß.
Ja, nee, stimmt.
Genau, also das, vor allem das Wissen an sich, dass es um Vampire geht, macht jetzt auch wirklich überhaupt nichts kaputt. Man sollte den Trailer vielleicht trotzdem nicht unbedingt sehen, um dann wirklich die einzelnen Twists, so wirklich die einzelnen Stationen von der Handlung da irgendwie abgearbeitet zu bekommen. Aber diese Vampir-Thematik an sich, das macht, also das zu wissen, ist jetzt absolut
Es ist halt wirklich genau wie bei From Dusk Till Dawn. Es ist auch ziemlich genau gleich lange, bis der erste Vampir aufkommt. Ungefähr ziemlich genau eine Stunde. Bei From Dusk Till Dawn war es, glaube ich, 61 Minuten. Und hier ist es auch ziemlich genau eine Stunde.
Ich glaube, er hat es auch offen als Inspirationsquelle ja natürlich genannt.
Aber ja, klar.
Das passt auch
ja,
total.
Das kannst du auch nicht verweigern. So, ja. Nein, das habe ich nie gesehen.
Und ich müsste jetzt mal einen alten Trailer von From Dusk Till Dawn angucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Marketing auch verraten wurde, dass Vampire vorkommen und dass die das nicht als rein Gangsterfilm vermarktet haben.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber es war für mich so eine Zeit, wo ich sowas halt noch gar nicht wusste und Filme übers Fernsehen entdeckt habe und dann völlig...
Und dann warst du völlig baff, dass alle so reden, wie blutig dieser Film ist und du diese FSK bist.
Da war ich in einem Alter, wo das noch nicht so...
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich weiß, ich habe damals From Dusk Till Dawn von einem Kumpel auf DVD gekriegt, der meinte, boah, das ist ein richtig krasser Film, musst du dir angucken. Und da wusste ich ja auch nichts über diesen Film.
Ja, inhaltlich, aber wenn du From Dusk Till Dawn im deutschen Fernsehen geguckt hast, dann hast du ja sowieso nur die Hälfte.
Ich glaube, da
kamen sogar realistischerweise kaum Vampire vor. Aber der geht ziemlich genau die ersten 60 Minuten durch und dann fehlen einfach 30 Minuten am Stück und dann
Es fehlt wirklich sehr viel, aber als Kind Kind ist vielleicht übertrieben, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber ich war sehr jung. Macht das dir erstmal nicht so aus, das kriegst du erstmal nicht mit, wenn du das zum ersten Mal siehst und den Twist kriegst du ja trotzdem und es geht ja trotzdem irgendwie ab, aber klar, fehlt dir natürlich die Hälfte, aber da ist halt so viel wildes Zeug. Dein kindliches oder junges Gehirn füllt dann den Rest und das war schon trotzdem krass. Also, ja. Aber wenn man dann die volle Kanne von Dusk Till Dawn sieht, ist es halt nochmal ein Unterschied, ein ganz anderer Film. Aber ja, trotzdem krasses Erlebnis und sowas gibt es halt heute. Ist schwierig heute.
Aber ich muss trotzdem auch sagen, auch wenn ich das alles irgendwie wusste, mich hat Blood and Sinners echt extrem überrascht, gerade wegen dieser ersten Hälfte, wenn ich mir so überlege, was wir da für unterschiedliche Genres eigentlich zusammengemixt haben. Da ist ja Gangsterfilm drin, da ist Western so ein bisschen mit drin. Und das, was mich am meisten überrascht hat, ist die Tatsache, dass Blood and Sinners für mich fast schon ein Musikfilm ist.
Ja.
Also, weil wir haben
Das hat mich auch, also es ist wirklich, der Film sieht unfassbar gut aus, da können wir auch noch drauf.
Klar, ja.
Aber dass die Musik noch wichtiger ist, hatte ich vorher auch überhaupt nicht auf dem Plan.
Ja, also ich meine, es fängt so ein bisschen an und da dachte ich schon so, wo sind wir jetzt hier? Ja. Weil es kommt am Anfang so in der ersten Minute, zwei Minuten, so eine merkwürdig verschwurbelte Stimme aus dem Off, die irgendwie.
Das ist die allererste Sekunde.
Ja, ja, genau, so erzählt, und durch die Musik hindurch, durch die Geschichte der Menschheit hindurch gab es Menschen, die mit Musik ganz besondere Dinge heraufbeschwören konnten und das hat auch immer das Böse angezogen. So, ich dachte so, okay, was wird das jetzt hier? Magische Musikspieler oder so? Das spielt ja aber am Ende des Tages nur so am Rande eine Rolle, aber wir haben ja dann wirklich noch die Nebenstory zu den beiden Brüdern, nämlich den jungen Sammy, gespielt von Miles Keaton.
In seiner ersten Rolle.
Der aber auch aus einer krassen Musikerfamilie kommt, wie ich jetzt gerade eben noch festgestellt habe, und der auch schon sehr, sehr viel für irgendwelche Leute als Duo-Mitglied da auf Konzerten gesungen hat und was weiß ich nicht. Und Sammy hat halt von den Brüdern irgendwann mal eine Gitarre geschenkt bekommen, hat sehr, sehr viel auf dieser Gitarre gespielt und wird quasi so einer der Haupt-Music-Acts in diesem Club. Und dadurch dreht sich halt unglaublich viel über Sammy, über die Musik an sich, über den Blues, der ja dann auch in dieser Partynacht da extrem im Vordergrund steht. Aber wenn diese Vampire anklopfen, die bringen ja so ein bisschen so diesen Hillbilly-Charme mit rein, weil die stehen dann da mit Banjo und Geige und keine Ahnung. Und
Irish Dance.
Genau. Also total wild. Dann hast du ja gefühlt wie so eine Art musikalisches Duell dann auch. Mhm. Also ich war echt baff, wie viel die Musik da einfach mit reinspielt, wie das alles miteinander verknüpft wird und mir jetzt schon auf einer gewissen Musikseite, über die wir Musik hören, mir schon diese offizielle Playlist reingezogen, die gibt's dann auf dem Weg nach Hause.
Für ihn ging das alles damit los. Also er hat die ganze Atmosphäre, die Stimmung und den Ablauf der Dramaturgie ist ein Metallica-Song. One heißt der, so ein Antikriegslied. Und dieses ganze andere mit den Blues-Sachen, das ist halt irgendwie aus seiner Familie irgendwie die ganze Blues-Geschichte.
Genau, ja, das habe ich auch gelesen. Sein Vater war da, glaube ich, auch wohl, oder Großvater.
Genau. Ja, so ich hatte es nach allem, was ich da gehört hatte, irgendwie schon so gehofft, dass das so der Punkt ist, der den Film unter anderen Punkten, wie man dann auch, wie wir gleich noch vielleicht noch kommen, so aus ähnlichen Filmen, wenn es überhaupt sowas gibt, hervorhebt. So. Also dieser Musikaspekt, das klang so ein bisschen schon durch, es da in dieser Scheune, man hat ein paar Szenen dann im Trailer halt auch gesehen und so, und was da so passiert, wenn er Musik spielt und so, und dass das irgendwie eine Rolle spielt, aber dass es dann so krass ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Szene gibt, die nicht irgendwie so ein, nicht Musik unterlegt ist.
Und es gibt halt nach der Hälfte des Films, ohne jetzt die Szene zu verraten, aber es gibt halt den großen Kippmoment, also quasi das große Center, spektakuläre Centerpiece. Und man würde erwarten, das ist der Moment, wo die Vampire auftauchen, aber schon kurz davor oder kurz danach, weiß ich gar nicht mehr so genau, gibt es wirklich ein gigantisches Centerpiece, eine mehrminütige Plansequenz, wo die Kamera da durch diesen Club hindurch wirrt und irgendwie die Jahrhunderte auflöst und die Zeiten ineinander verschwimmen und die gesamte Geschichte der schwarzen Musik in einer einzigen Sequenz auf eine Weise zusammengeführt wird, die absolut unfassbar ist. Mhm. Also das ist auch die Szene dieses Films, da kommt man ja gar nicht drum rum. Und das sieht einfach wahnsinnig aus. Und es wirkt halt auch alles, also auch in vielen anderen Momenten, es wirkt halt echt so, als ob er da echt Ahnung von hat und auch so, als ob er überhaupt nicht in Richtung des Publikums irgendwie sich anbiedert oder so. Das kommt auch, gilt auch für die ganze erste Stunde. Also was dieser Film so an so kleinen Details über das schwarze Leben in den 1930ern drin hat, bis hin zu diesem, dass die da alle nicht mit Dollar bezahlen, sondern alle von ihren Chefs nur so selbst gebastelte Währung bekommen, mit denen sie dann irgendwie da ihre Biere kaufen. Das ist alles in einem Maße so nebenbei miterzählt, dass das einfach unglaublich authentisch wirkt.
So,
und das, selbst wenn das ein großer Oscar-Film gewesen wäre, wäre das da noch, selbst dafür ist das noch in einem Maße präzise und detailreich und genau durchdacht. Das kennt man selbst von da nicht. Und das dann in einem Horrorfilm.
Ja. Sowieso, was da alles mitschwingt. Also nicht nur, was so die Zeit und die Umstände angeht, sondern auch, was die Figuren angeht. Ne? Also es ist halt eigentlich, also es ist halt meisterlich einfach, nicht nur visuell, sondern audiovisuell einfach erzählt, ohne dass halt viel ausbuchstabiert wird. Also auch was du hast es ja schon angedeutet, es wird halt alles immer nur so angedeutet bei den Brüdern, was sie dann genau erlebt haben. Also oder generell, wie deren Standing in ihrer Heimatstadt ist. Du siehst es ja nur dadurch, dass die Leute auf sie irgendwie reagieren. Du merkst das schon, irgendwie krasse Motherfucker, du siehst halt nichts davon eigentlich. Also klar machen die dann auch krassen Scheiß, aber nicht, was die früher gesehen haben, früher gemacht haben. Und das ist halt auch so, das ist halt nur ein Beispiel von so Sachen, die einfach irgendwie so mitschwingen und miterzählt werden, ohne dass es dir haarklein irgendwie aufgezählt wird.
Naja, das sind alles besondere Momente. Ja. Also er nimmt nie diese Abkürzung, dass er also dafür, dass, so ist es dann ja nach dem Bürgerkrieg und nach der Befreiung der Sklaven, aber trotzdem immer noch Quo-Gesetze gelten, zumindest im Süden noch. Und
Rassentrennung und so, genau.
Ja, und die Unterdrückung gibt's noch, aber Weiße kommen kaum vor. Also schon irgendwie als eine negative Figur von einem ehemaligen Clan-Chef. Aber es gibt nie diesen Moment, wo dann die beiden Brüder dann doch mal von Weißen irgendwie da zusammengestaucht werden oder sozusagen unterdrückt werden. Das gibt's einfach gar nicht, sondern sie sagen dann nur den Satz mit denen, weil sie in Chicago waren, wo die Rassentrennung offiziell aufgehoben ist. Und sie sagen dann ihrem Cousin, der fragt, wie geil war's denn da? Ja, ist eigentlich genauso wie hier. Es gibt nur Hochhäuser statt Plantagen und so. Es sind halt solche Sätze, die das dann so rüberbringen und mitschwingen lassen.
Ja, das fand ich ja auch echt gut, weil du hättest das ja auch thematisch sehr in die Richtung schwingen lassen können, dass das jetzt hier wieder so ein Film mit Botschaft ist, so, ne? Rassismus ist immer noch böse und bla 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 so. Und das schwingt ja auch alles mit, so, ne? Aber es steht halt jetzt nicht im Vordergrund der Geschichte. Da geht's halt nach allem trotzdem immer noch um diese Brüder und um diesen Club und um die Musik an sich. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass diese Welt sich hier in diesem Film so glaubwürdig, so authentisch präsentiert, ohne dass jetzt irgendwie alle 5 Minuten noch auf irgendeine bestimmte Sache mit dem Zeigefinger gezeigt werden muss. Und wir sind ja mittlerweile irgendwie auch in so einer Ära angekommen, wo dir alle 5 Minuten dann nochmal gefühlt der Film unterbrochen wird, weil die Sache müssen wir jetzt noch erklären und die Sache müssen wir auch noch erklären. So, das ist mal so wieder so ein Film, wo ich mir denke, okay, Ryan Coogler geht jetzt auch einfach mal davon aus, dass wir so ein bisschen mitdenken können, dass wir so ein bisschen eins und eins zusammenrechnen können und nicht alles irgendwie klein noch in irgendwelchen Fußnoten erklärt haben.
Das ist alles auch passend zur Musik, einfach total im Rhythmus und im Fluss. Mhm. Das ist herrlich. Und du hast einfach so ein tolles Gefühl für diese Welt. Deswegen ist dieser Aufbau auch so wichtig. Also du kannst dich richtig irgendwie in diese Welt reingraben, bevor das halt alles den Bach runtergeht, wenn man so will. Aber du hast halt einfach ein richtig cooles Gefühl für die Welt und fühlst dich so richtig als Teil davon irgendwie. Mhm. Das ist schon, ja.
Ja, er nimmt halt sein R-Rating nicht nur in Bezug irgendwie auf Blut. Und was mich richtig überrascht hat, unfassbar viel Sex und sexuelle Anspielung in einer Deutlichkeit, die ich im amerikanischen Kino kaum mal erlebt habe. Mhm. Oralsex aller Art spielt eine wichtige Rolle. Und dementsprechend, das fand ich, er geht halt davon aus, dass da Erwachsene sitzen.
Genau.
Auch gerade in Bezug auf die schwarze Geschichte. Das passiert alles am Rande. Man kann sich das in seinen Teil schon denken. Und aber es ist halt nicht so, dass er die üblichen 3-4 Szenen, die man in solchen Filmen fast immer sieht, die einem schnell sagen, was man denken, was man fühlen soll, lässt er halt weg. Und ich finde es deshalb umso kraftvoller, weil
es gibt
das richtig
reinzieht. Ja, und vor allem, ich finde es halt auch gut, dass man jetzt, gerade weil wir dieses Thema Vampire haben, dass es da jetzt nicht irgendwie so metaphorisch heißt, ja, die Vampire sind alle weiß und deswegen sind sie die Monster und Schwarzen, die da eigentlich nur in ihrem Club da Party machen wollen, die müssen sich jetzt dagegen nochmal wehren oder so. Solche ähnlichen Szenen tauchen in diesem Film dann zwar auch noch auf, die sind dann auch sehr, sehr cool inszeniert und alles super gemacht. Aber selbst so dieses Thema mit dem Kampf gegen die Vampire, weil die Vampire machen da am Ende des Tages überhaupt keinen Unterschied. So, egal welche Hautfarbe du hast, die sehen dich nur als Blutsack und den wollen sie quasi austrinken und dann gehörst du mit zu den Vampiren dazu.
Ja, genau, das ist Teil der Community. Ein Weg zur Freiheit, wie es, glaube ich, im Grunde auch selber genannt wird. Ja. Es gibt so eine Szene, die ist da so ein bisschen, die muss so aus dem Weg geschafft werden. Das ist so die ungelenkeste, sage ich mal, die gar nicht so richtig zum Film passt, weil es halt diese Exposition ist, wenn es in Bezug auf die Vampire, wo das einmal so abgehakt wird, aber Ryan Coogler das auch so komplett macht, weiß ich nicht, also das muss halt jetzt gemacht werden, das sind halt jetzt, wir denken uns jetzt, ob wir tun halt gar nicht so, als ob wir das irgendwie, was jetzt die grundlegenden Gesetze angeht, besonders originell machen oder so, wir haken das einfach ab, damit haben wir es erwähnt, da weiß man, wie der Rest jetzt funktioniert und dann ist das aus dem Weg geschafft, aber wo ich so kurz dachte, war zum Glück schnell vorbei und dann wäre der Film trotzdem wieder sein eigenes Ding.
Genau, man muss nur wissen, man muss Vampire reinbitten, sie mögen Knoblauch nicht und man kann sie mit einem Pfahl durchbohren.
Genau, und das muss halt einmal auch da explizit erwähnt werden und ich sage, okay, aber ich fand es auch im Grunde dann auch erfrischend und zweckdienlich für den Film an sich, dass da nicht irgendwelche Verrenkungen machen, wie das heute mal gemacht wird. Also wir müssen uns jetzt hier noch irgendwie einen Kniff, weil das wurde halt schon mal gemacht und so, ist völlig egal. Der Film macht so viel andere Sachen und so ist für sich so sein ganz eigenes Ding, dass es egal ist, wenn die Vampire sich halt im Grunde den Regeln folgen, die man halt so kennt aus Vampiren.
Obwohl, das fand ich so ein bisschen, da hätte ich mir schon irgendwie für die Vampire trotzdem noch irgendeine Form von Kniff gewünscht. Gerade
gibt's ja,
weil man es ja auch so mit der Musik irgendwie verknüpft oder so, dass es da vielleicht irgendeine Form von
gibt. Es gibt ja schon zwei, also einmal die Musik, dass die dann den Irish Dance-Off da machen. Ja. Den ich übrigens wirklich dann schon erschreckend fand, so in diesem
absolut, das war
so, das gut, fand das. Ich gut. Und das zweite ist halt, dass das schon so ein bisschen mit dieser Gemeinschaft und wir hier alle so, dass das schon so ein bisschen anlockend ist. Also es ist halt schon erstmal, Jack O'Connell ist halt schon so ein bisschen auch verführend in dem da, mit dem, dass er
jetzt sagt, mal dieser Gemeinschaftsgedanke, ich meinte es ja vorhin schon auch hier noch eine größere Rolle spielt, was die Vampire angeht, ohne jetzt zu sehr irgendwie ins Detail zu gehen, aber das ist halt schon, das ist so das, was das dann noch ein bisschen, das zieht sich auch länger durch den Film. Also das,
ja, das ist, passt da halt auch 32, genau. Ne? Also das ist so, die erzählen euch jetzt hier, dass ihr befreit seid und so, ne, aber in Wirklichkeit verachten die euch genauso wie früher und eigentlich habt ihr hier überhaupt keine Freiheit, sondern man steht nur unter dem Scheffel von allen und so, kommt doch lieber zu uns.
Ja, also wie gesagt, das ganze Musikthema mit den Vampiren, so, das ist schon echt geil. Also ich finde auch, vor allen Dingen, man hat sogar Blues-Legende Buddy Guy, der da auch nochmal mit auftaucht und der wirklich zu einem der besten Gitarristen aller Zeiten im Musikbusiness.
Er taucht in einem Film auf, der zudem einen der besten Pullover der Filmgeschichte hat.
Wow.
Na, jetzt kommt.
Nee, das wollte ich einfach nur mitteilen.
Ja, aber was ist der
kommt
beste
die Auflösung
Film?
Auch noch?
Ja,
Pullover der Filmgeschichte.
Ja, Pullover der Filmgeschichte, ich weiß nicht.
Was hatte denn der Typ links neben ihm an? Habt ihr, ist euch das nicht aufgefallen? Seid ihr jetzt?
Ach so, du meinst in dem Film jetzt? Ja. Hier. Ah, ja, okay. Ja, ich dachte jetzt in der generell Filmgeschichte, ich dachte, du gehst jetzt weiter zurück so, und ich denke jetzt an irgendeinen Film, aber ja.
Diesen Pullover kann man doch nicht vergessen.
Sehr schön. Nein, das auf gar keinen Fall. Der Pullover war wunderschön. Das stimmt.
Ja.
Nee, aber auch wie unfassbar, auch in Verbindung mit der Musik, und da kann man die Musik und das Visuelle auch wirklich gar nicht trennen, sollte man ja auch hier nicht, besonders hier nicht, wie wuchtig das auch einfach so ist. Also ich glaube, seit Whiplash nicht mehr so mitreißend Musik inszeniert, also Musik, die wirklich im Film ist.
Ganz egal, wer du bist oder welchen Lifestyle du lebst, sei gut zu dir, iss gut, wie du bist. Wir von Dean & David helfen dir dabei, dass du das genießen kannst, was dir wirklich gut tut. Frische Bowls, Salate, Curries und mehr mit vollem Geschmack und besten natürlichen Zutaten. Besuch uns in deinem Dean & David Store in der Nähe oder lass dir alles ganz einfach nach Hause oder ins Büro liefern unter deanandavid.com.
Inszeniert gesehen. Also war auch so mit, wie bei Whiplash damals im Finale, fast in den Sitz gekrallt. Also die, gerade, wie gesagt, du hast die ganze Zeit diese so ein bisschen treibende Musik so im Hintergrund, kaum eine Szene kommt, glaube ich, ohne aus oder macht auch andere Sachen noch mit Sound tatsächlich. Und dann hast du aber wirklich diese Centerpieces, wo wirklich die Musiknummern eine Rolle spielen, wo wirklich gesungen und aufgetreten wird, und das ist so, drückt dich echt in den
Sessel. Das ist
einfach
totaler Wahnsinn. Da saß ich auch echt staunend einfach nur vor der Leinwand.
Total.
Und auch überhaupt, es ist halt schön, er hat halt Glück gehabt, so jetzt nachdem er seine ganzen Franchise-Dinger da gemacht hat, wollte natürlich jeder jetzt mit ihm zusammenarbeiten. Und dann gab es ja großen Bieterwettstreit zwischen den Studios, so ein bisschen wie bei Christopher Nolan und Oppenheimer. Und da konnte er halt dann sozusagen auch ein paar Millionen jetzt mehr rausschlagen, als vielleicht sein Stammstudio ihm dann gegeben hätte, wenn er gesagt hätte bei Disney, ich habe euch jetzt die beiden Black Panther gemacht, lass mich mal jetzt mal mein Ding machen. Da hätten die wahrscheinlich gesagt, so ja, mach was du willst, kriegst 50 Millionen. So, und von Warner hat er jetzt 90 bis 100 gekommen. Und er hat das zum Glück überhaupt nicht in Computereffekte investiert. Ja. Sondern, also ich weiß, es gibt mit Sicherheit welche.
Ja,
so diese kleinen Patch-Up-Dinger im Hintergrund und so. Klar, aber es gibt keine, die sonderlich auffällig wären. Und das wirkt halt alles total handgemacht, und die Sets und die Ausstattung, das ist halt so. Ich habe in meiner Kritik geschrieben, wenn man aus der ersten Stunde dieses Films nur mal so 5 Einstellungen sehen würde, würde man sofort sagen, der Film ist von Martin Scorsese. Nicht nur wegen seines Talents, sondern weil das auch momentan der einzige ist, der für Historienfilme so viel Asche bekommt, dass er das auch so aussehen lassen kann. Also das ist, außer Flowers of the Killer Moon wüsste ich da jetzt keinen, der das so in der Größenordnung in den letzten Jahren gemacht hat. Und
Ja,
also dazu noch auf 65 mm Analogfilm gedreht, das sieht halt so unfassbar geil aus. Und wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr merkt, wie krass sich das Seitenverhältnis der Bilder andauernd ändert im Film? Sofort? Ich sitze ja in der ersten Reihe immer im Kino, das heißt, ich habe sowieso immer, mein Blickfeld ist ja komplett nur Leinwand, ich sehe ja sonst nichts, ihr sitzt ja weiter hinten. Ist euch das dann sofort aufgefallen oder habt ihr ein bisschen gebraucht?
Nee. Absolut nicht. Ich habe es ja vorher erst noch erfahren, kurz vorher. Also ich habe mit Matthias vom Moviepilot noch ein bisschen gequatscht. Der meinte übrigens wirklich empfehlenswert, habe ich mir dann auch noch angeguckt. Ryan Coogler hat 10 Minuten einfach nur über das Thema gequatscht, ein Video aufgenommen. Fantastisch. Also wo er wirklich über die verschiedenen Aspect Ratios und so spricht. Großartig. Was für eine Leidenschaft er einfach auch da so drin steckt. Und wusste das im Grunde irgendwie vorher, aber ich war dann so drin,
Das ist ja vor allen Dingen, das ist ja nicht so wie jetzt bei so einem Marvel-IMAX-Film, wo dann ab und zu mal oben und unten was dazukommt. Also ihr könnt euch einfach die Szenenbilder auf Filmstarts angucken. Die sind in dem Format, wie es im Film ist. Und du hast dann wirklich diese Ultravision-Bilder mit 2,78, glaube ich. Die sind mal eben doppelt so breit wie die IMAX-Bilder. Die haben zwischendurch auch mit so einer speziellen IMAX-Kamera gedreht. Die fast Fernsehformat haben mit 1,43 oder so. Das ist wirklich doppelt so breit. Und während ich das gesehen habe, ist mir das kaum aufgefallen. Das springt andauernd hin und her.
Das ist mir auch gar nicht. Also ich habe auch jetzt erst dann zum Schluss dieses Video gesehen, wo Ryan Coogler das alles so erzählt. Und es ist halt geil so, ne, wenn du dir denkst, okay, da macht sich das so viel Mühe, und am Ende sitzt du als Hans Wurst da im Kino und denkst so, oh, das ist ein geiler Film. Schöne Bilder, sieht richtig super aus. Wie, das Bild hat sich verändert? Was war da los?
Zumal, was die da auch alles anbieten, ne? Auch bei, je nach Saal, ne? Oder je nach technischer Ausstattung, das wird ja auch in diesen, wie heißt es, 4DX oder Screen X-Sälen zum Beispiel gezeigt, was ich mir bei dem Film total geil vorstelle. Wenn ich mir dieses zentrale Music-Piece vorstelle und auf einmal kommen rechts und links noch Leinwände und das umgibt dich halt total, sonst finde ich so eine Spielereien ja eigentlich eher bescheuert. Aber da, also da bist du halt wirklich in dem Konzert im Grunde drin. Das ist, das muss schon auch ganz geil sein. Und Ryan Coogler hat, glaube ich, bei jeder Variante gesagt, von den vielen, die aufgezählt haben, das ist seine Favorite-Variante. Ja. Deswegen war das auch echt ein bisschen süß. Aber das, ja, was da alles reingeflossen ist. Und was du meintest auch zu dem Budget, ich finde das unfassbar. Also einerseits aus dem Standing von Ryan Coogler nicht unglaublich oder unfassbar, aber trotzdem unfassbar, dass so ein Film und total geil, dass so ein Film so ein Budget hat zur Verfügung gestellt bekommen hat und halt diesen Bieterwettstreit losgetreten hat. Das ist absolut großartig.
Ja, und endlich wurde es mal gut ausgegeben. Ja. Man sieht das jetzt, also es ist natürlich Wahnsinn, für einen solchen Film so viel Geld auszugeben.
Ja.
Auf der anderen Seite sieht der halt auch so aus. Der sieht richtig teuer aus.
Ja.
Und er sieht auch viel teurer aus als diese ganzen 250 bis 300 Millionen Filme mit Matsch-CGI, wie wir sie in letzter Zeit immer bekommen.
Absolut, ja.
Sondern da sieht man richtig, wo das Geld hingeflossen ist. Also da ist auch, es gibt da irgendwie so eine Steuersache da, du kannst ja immer eine Steuer absetzen und so. Und daran kann man ausfinden, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, wie viel von einem Budget in dem Bundesstaat ausgegeben wurde, in dem gedreht wurde. Und wenn du dir so einen typischen Marvel-Film anguckst, ist das gar nicht so viel, weil da kommt dann am Schluss noch super viel drauf für die Schauspieler und natürlich auch für die Staaten, wo dann die Special Effects und die ganze Postproduktion gemacht wird. Und die haben quasi fast ihr komplettes Budget alles nur da beim Drehen ausgegeben. Mhm. Und das sieht man, das sieht halt geil
aus. Ja, und Warner, wahrscheinlich auch, um die Leute halt dann wirklich anzuheizen, reinzugehen und das wieder reinzukriegen, vermarktet das ja auch so ein bisschen wie so einen richtigen Blockbuster, ne? Also wenn man sich so die ganzen Poster anguckt, ich habe vorhin mal bei dieser Poster-Website geguckt, die wir auch gerne immer benutzen, der Film hat erstmal 30 Poster, was ja auch so, was halt sonst nur Marvel-Filme eigentlich bekommen. Und wie gesagt, dieser lange Trailer und was da jetzt alles so drumherum gemacht wird, das ist schon, also, ja.
Aber du musst ja auch, ne, das ist ja immer das Problem, so alle Welt nörgelt irgendwie immer rum, dass nur Marvel und Kram gibt. Ich sehe es ja bei YouTube am ehesten. Die Leute regen sich irgendwie immer auf, oder immer redest du über Marvel und Kram so, und dann mache ich immer Videos zu sowas wie Flow oder Videos jetzt zu Blood and Sinners und kann jetzt schon sagen, ja, das wird nicht so gut laufen, wie wenn ich über Marvel-Kram rede oder so. Ne? Und
zumal das auch, glaube ich, was ist, was, also ich glaube, in den USA wird das wahrscheinlich schon ganz gut laufen, aber das ist, glaube ich, in der weltweit. Können mir vorstellen, dass die
Leute. Das muss jetzt mal richtig Hype geben. Also ich glaube, also für mich ist Nope schon der Vergleichsfilm. Hm. Würde ich sagen.
Nope und From Dusk Till Dawn.
Ja.
From Dusk Till Dawn war ja ein Flop. Also das.
Achso, du meinst jetzt vom. Okay.
Einfach so aus den letzten Jahren so ein großgedachter Original-IP, die irgendwie mit so einem Mysterium daherkommt und aber. Und dann auch von einem Autor-Filmemacher wie Jordan Peele ist, jetzt hier Ryan Coogler, die da nicht irgendwie irgendwas machen, sondern sich dabei richtig was gedacht haben und richtig was Geiles machen.
Ja, also ich würde es dem Film auch wünschen, allein wegen all dem, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Ja. Wie gesagt, der Film hat auch so eine geile, also Michael B. Jordan halt auch in dieser Doppelrolle. Ja. Und ich meine, gerade am Anfang kosten sie das ja so richtig aus, wenn so dieser erste Shot mit den beiden ist, wie sie da in ihrem Auto stehen und warten und sich so quasi eine Zigarette zwischen sich so hin und her reichen.
Fast wie die Flötenszene so, bei Alien Covenant.
Nein, so schlimm auch wieder nicht.
Nein, aber die hat das ja auch demonstriert.
Irgendwann so im Verlauf des Films werden die ja so ein bisschen, der eine muss mal dahin gehen und der andere muss mal dahin gehen, damit man das ein bisschen einfacher denn so drehen
kann. Hat mir aber auch ein bisschen Probleme bereitet manchmal, die auseinanderzuhalten. Irgendwas,
ja, gut.
Im Grunde war es auch nicht so schlimm.
Ich hatte auch nach dem Trailer gedacht, dass die einfach so komplett unterschiedliche Naturelle haben.
Ja,
aber das sind die gar nicht. Die sind auch einfach beste Kumpels. Ungefähr gleich drauf, so von ihrer Einstellung.
Gleichen Stil. Der eine hat eine rote Mütze an und der blaue, aber dann setzen sie die auch ab.
Und ja, und das war aber so ein Ding, als ich den Trailer gesehen habe und jetzt auch im Film, weil ich kriegst du ja auch mit sowas, ich finde so die Anzüge so mit den Krawatten und den Westen, sieht halt auch schon wieder sehr stylisch aus. Und dann dachte ich aber schon auch beim Trailer so, oh, der eine hat eine rote Mütze und der andere hat eine blaue Kappe auf. Und so, oh, das bedeutet bestimmt, ey, so, da kommt schon wieder so der so, ja, alles hat irgendeine Bedeutung. Und wahrscheinlich, wenn du Ryan Coogler fragst, hat das sicherlich auch für ihn irgendeine Bedeutung. Aber da war ich ja auch erstaunt, dass es jetzt nicht so, der eine ist der draufgängerische, böse Bruder, der irgendwie sofort, wenn die Vampire kommen, ja, hier, ich will auch ein Vampir werden oder irgendwie sowas, sondern dass sie so vom Gemüt her ja wirklich gleich sind. Und
im Grunde ist es zweimal die gleiche Figur, wenn man so
ja,
will,
aber
wenn
böse ich finde,
aber ist auch nicht schlimm, es ist überhaupt nicht problematisch für den Film.
Ich finde, Michael B. Jordan macht es auch echt gut so. Total. Ich sehe den auch gerne und ist auch ein Tier, ey, alter ja. Schwede, ne, so, da loslegt so, dann denkst du dir auch so, eieiei.
Ja, deswegen, der verkörpert das auch einfach total. Ich meinte das ja vorhin schon, die brauchen nur eine Straße entlang gehen und so und dann
ist in dieser Stadt. Das ist halt, ja. Aber das ist halt auch wieder so dieses Western-Gangster-mäßige, ja. Diese, wenn, es gibt eine Szene, da fährt er mit seinem ganzen Truck da in die Stadt und holt sich noch so ein kleines Mädchen ran, die so ein bisschen auf seinen Truck aufpassen soll und die hupen soll, wenn irgendjemand sich da nähert und dann hupt sie irgendwann und er kommt raus und auch so dieses Konsequente so, er sieht Leute, die hier irgendwie an seinem Wagen sind, er schießt einfach sofort. Schießt ihm einen schönen Arsch, so, das ist halt auch irgendwie sehr lustig, ja. Halt dann alles gemacht.
Aber deswegen ist es auch eine ganz coole Idee, so, solche dann halt, die quasi unantastbar wirken, mit so einer Bedrohung zu konfrontieren. Das
absolut,
ist ja, ja. Das ist im Grunde auch ja. So. Also, die hast halt diese mega harten Gangster und dann haben sie halt was womit sie jetzt nicht so ganz gerechnet ja. haben, was ihnen noch nicht begegnet ist. Obwohl dann hier ganz andere Sachen natürlich auch noch eine Rolle spielen, aber
ja. Ja, und er schraubt das ja noch weiter, als man dachte, ne? Also, am Schluss, ich musste da ganz stark an die, Alternative History Filme von Tarantino denken, ja. Wenn er in dem nachgelagerten Finale dann nochmal richtig loslegt
ja.
Und dann aber wirklich so, und das, bei Tarantino war das ja aber halt immer so ein ironisches, schwarzhumoriges, was weiß ich, wenn sie da jetzt, wenn jetzt diesmal die Familie, die Böse, die Serienmörder, Manson-Family, wenn die Manson-Family jetzt da einfach kurz so klein gemordet wird, das macht ja vor allen Dingen Spaß. So, und bei Django auch, wenn jetzt sich die Slaven gegen die Weißen erheben und so. Aber hier fühlt sich das wirklich persönlich an.
Ja, es ist.
Und die Wut, die da mitspringt, die hört sich sehr, sehr ehrlich an. Und das knallt nochmal ganz anders rein.
Ja. Und ist dann aber auch actionmäßig so geil inszeniert wieder, wo ich mir denke, ja, wow, so. Also, da habe ich dann schon manchmal so das Gefühl, weil ich meine, er hat jetzt nur Black Panther 1 und 2 gemacht. Das sind so, ich denke, ja, siehst du, wenn du nicht so diese Marvel-Ketten um dich rum hast, so, dann gibt's halt auch geile Action so. Ne? Das ist,
wobei das also die Verfolgungsjagd in Black Panther 1 gehört schon mit zu den besten Action-Szenen, die es überhaupt in der MCU gibt. Also er hat dann zumindest so mit das Beste draus
gemacht. Ja, und diese Casino-Szene ist ja auch echt cool gefilmt und
ja,
so.
Aber, also aber da reden wir auch nur vom ersten, ne?
Genau,
so beim
genau.
zweiten
also beim,
bist du dann
ich
auch schon wieder.
Ich bin trotzdem
so
kein Riesenfan und beim zweiten erst recht nicht. Also das
hat. Das, und hier ist es halt einfach so, ja, ne, das, was wir halt schon meinten. Du, hier weiß ja ganz genau, dafür ein erwachsenes Publikum drehen und die werden das halt auch noch zusätzlich abfallen. Aber ich musste gerade auch bei dieser letzten, quasi diesem hinten, dem epilogartigen Finale, denn so muss ich ja auch sehr an Tarantino denken. So gerade mit allem, was da denn so noch passiert. So, ja, war wirklich gut.
War wirklich gut. Ja. Nee, also das ja, kann man nicht anders sagen. War wirklich gut. Ich habe mich drauf gefreut vorher und jetzt wurde nicht enttäuscht. Ja, auch
und dann eine der schönsten Mid-Credit-Szenen, die ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe. Ja. Ich fand die richtig,
ich
richtig
fand die,
geil.
Ja, und vor allem, ich finde, die hat es richtig schön nochmal so den Sack zugemacht quasi.
Ja,
irgendwie
ja
so, ne?
Es ergibt sich, selbst das ergibt sich so organisch. Man merkt, der Film, es wird nicht nur rangeklatscht, um irgendwas groß anzuteasern, der fließt auch selbst da irgendwie so rein, ne? Also weil es geht ja, ich meinte ja vorhin schon, es geht ja im Abspann schon los und dann wirst du so langsam hingeführt und dann kommt das auf einmal noch und du denkst, ja, cool, also ja, das macht den Sack zu, das trifft eigentlich ganz gut, das ist so noch das i-Tüpfelchen dann da drauf, das passt ganz gut.
Ja, so.
So.
So, und nu?
Und nu ist es ein geiler Film, zu machen.
Naja,
ja, aber du hast nichts mehr.
Ich hab nichts mehr, nee, es ist durch.
Da sind wir uns ja alle wieder so einig. Ja, ich meinte schon, also ich habe mich halt tierisch drauf gefreut, war ein bisschen skeptisch nach dem, also nicht skeptisch, dass es irgendwie scheiße wird nach dem zweiten Trailer, aber dass er mich halt jetzt nicht mehr so kickt, weil halt alles irgendwie vorweggenommen ist, aber der Film hat, selbst wenn man den gesehen hat, noch so viel zu bieten, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Also auch ersten Teil, das hatten wir auch schon gesagt, dieser ganze Aufbau ist halt auch so geil, auch diese, dass du auch die ganze Zeit spürst, dass schon irgendwas Schlimmes wahrscheinlich gleich passiert. Das ist aber, ich meine, du hast ja auch so ein bisschen Foreshadowing am Anfang durch diese erste Szene, so ähnlich hat das bei Fruitvale Station ja damals quasi auch schon gemacht, das ist ein komplett anderer Film, aber das Mittel ist ähnlich. Du siehst im Grunde schon Teile vom Ausgang und weißt natürlich die ganze Zeit, irgendwie wird gleich Shit passieren. Ja. Und auch das schwingt so die ganze Zeit mit, die ganze Zeit so eine ganz unangenehme Stimmung, obwohl du gleichzeitig auch in dieser Welt bist und trotzdem irgendwie Bock hast, einfach Musik mitzuerleben. Aber weiß natürlich, die ganze Zeit gleich passiert irgendwas. Deswegen kommt das auch überhaupt nicht lange vor. Also der Film geht ja, weiß nicht, 130 Minuten oder so.
Ich fand, da kam es schon ein bisschen
also
lang
mir
vor.
Nicht,
so.
Wirklich,
also
überhaupt nicht.
Das war so mein einer Punkt, wo ich mir gedacht hätte, vielleicht ein bisschen runtergekürzt oder so. Aber es ist für mich ist es auch so ein Film, mir geht's damit wie nach Us, wenn wir schon bei Jordan Peele bleiben und so, weil als ich Us damals im Kino geguckt habe, bin ich rausgegangen und wusste noch nicht so richtig, wie soll ich jetzt zu diesem Film stehen? Und so ähnlich hatte ich es auch so ein bisschen mit dem hier, nicht ganz so heftig wie bei Us. Aber ich finde, der wächst hier, je mehr ich drüber nachdenke. Heute habe ich das Video noch dazu geschnitten, habe dann nochmal so die ganzen Trailerbilder angeguckt, habe die Musik nochmal gehört. So. Und das ist so ein Film, ich habe richtig Bock, den jetzt so ein zweites Mal im Kino zu gucken. Einfach, weil das ist so ein, und da können wir wieder so ein bisschen das Tarantino-Ding aufgreifen. So. Das ist für mich so ein Atmosphäre-Film. Ja. Da geht's gar nicht so, Story ist hier auch zu großes Wort eigentlich für das, was da am Ende des Tages halt irgendwie großartig passiert. So jetzt nichts Aufregendes oder nichts, was man nicht schon irgendwo irgendwie mal gesehen hat. Aber so allein die Art und Weise, wie auch das schauspielerisch alles gut ineinander übergeht und mit der Musik halt auch wieder zusammen, so es fühlt sich halt einfach an wie so ein Film, wo du dich auch so ein bisschen im Kino sinken lassen kannst und du saugst es einfach alles in dich auf.
Der ist auch räumlich einfach so geil, weil du hast einfach wirklich was Episches, was wir schon gesagt haben, so diese Weite von dieser Welt, aber gleichzeitig ist es auch total intim, wenn es in diesen Club geht, dass es schon fast so kammerspielartig ist und dass diese ganz verschiedenen Aspekte lässt er da einfließen, beherrscht einfach alles total toll und das trägt einfach auch zu dieser Atmosphäre.
Und auch geile Bilder, also mir ist es jetzt auch im Trailer wieder aufgefallen, wenn die beiden Brüder da ganz am Anfang den Sonnenaufgang sich anschauen so und du hast doch so die Wolken und die Sonne, die dahinter vorblitzt und so, also das sind ja auch so geile Bilder, nicht nur weil die Sets halt offensichtlich ja wirklich alle irgendwie echt sind, sondern einfach weil, ich habe jetzt den Namen vom Kameramann vergessen, aber der wirklich ja auch die Bilder...
Von dem Kameramann, dessen Namen ich auch nicht weiß, aber von dem ich zumindest weiß, dass es eine Frau ist.
Ah, na gut, na, siehst du dann.
Das ist die von, die alle seine Filme, glaube ich, alle gemacht hat. Auf jeden Fall die Black Panther Sachen. Sie hat zuletzt The Last Showgirl gemacht, das weiß ich noch.
Ja, okay. Naja, auf jeden Fall, dann hat da die Kamerafrau wirklich fantastische Arbeit geleistet. Also die Bilder sind unglaublich. Wie gesagt, jetzt, nachdem wir es alle gehört haben, gucken wir beim zweiten Mal mehr auf die Aspect Ratios und wie sich alles verändert.
Ja, aber auch absolut einfach voll der Film auch fürs Kino, also unbedingt.
Ja, vor allen Dingen für eine ordentliche Soundanlage, damit der Blues auch so richtig
reinhämmert.
Bis ins letzte Molekül unserer Körper kommt und das finde ich halt wirklich geil so. Und ich meine, ich bin auch weil mein alter Herr hatte auch sehr, sehr viel Blues gehört und ich bin irgendwie, Blues ist auch immer so eine Musik gewesen, die bei uns zu Hause so rauf und runter spielt und du hast hier so wirklich auch dieses Feeling, dass du, vor allem ich finde es schön, es gibt ja noch diesen Delta Slim, so ein alter Musiker, der halt irgendwie auch mit Mundharmonika und Klavier da spielt und ich fand diese Szene so geil, wenn die Brüder Delta Slim halt diesen Sammy vorstellen und sagen, hier, das ist unser Blues-Gitarrist. Ne, noch so meinte er, was hat denn der kleine Junge Ahnung von Blues, so nach dem Motto. Ne? Und dann fängt er das erste Mal an, da bei dieser Bahnhofsequenz an zu spielen und dem Delta Slim geht die Kinnlade runter, so, weil, oh mein Gott, ja, da steckt ja alles voll drin und so. Fand ich super. Also,
ja, und das aber auch so, nebenbei ist das falsche Wort, aber so elegant erzählt, sage ich mal, ne? Ohne dass sie jetzt nochmal so eine große Aussprache haben. Ja, oh, ich dachte erst, du bist, aber da bist du ja doch krass und das,
ja, genau.
Hört,
ja, aber
das schwingt einfach nur mit.
Aber dieses nebenbei herrschen, genauso wie die Geschichte zwischen Sammy und seinem Vater, der Pastor ist, der sagt, ja, du spielst mit dem Teufel und wenn, dann wird er dich irgendwann auch finden, weil er das mit der Musik nicht mag und sowas alles. Und das dann
Preacher
auch,
Boy.
Ja, genau, Preacher Boy. So, ne? Und das sind dann auch irgendwie Themen, die da noch mit reinrutschen und wirklich sich sehr organisch da reinbringt, ohne dass man zu viel darüber erzählen muss, weil es erklärt sich ja ohnehin alles. Ja.
Ich sage jetzt trotzdem noch ihren Namen. Also Autumn Duvall Akapor ist die Black Panther gemacht hat. Und der zweite, den wir unbedingt eigentlich meiner Meinung nach noch nennen müssen, ist Ludwig Göransson.
Ja,
stimmt.
Das ist der Komponist, über dessen Musik wir die ganze Zeit reden. Auch der Stammkomponist von Ryan Coogler seit einigen Filmen. Hat für Black Panther übrigens den Oscar gewonnen. Mhm. Und, was man natürlich nicht vergessen darf, er ist auch der Stammkomponist von Christopher Nolan und hat gerade den Oscar für Oppenheimer gewonnen.
Inzwischen zumindest, ja.
Und deswegen, ist er, ich glaube, das liegt auch daran, dass er hier tatsächlich nicht nur der Komponist, sondern auch dann zu einem der ausführenden Produzenten befördert wurde, weil das halt einfach so zentral ist.
Das sagt
der
im Grunde auch schon einiges aus. Er ist ja wirklich so auch einer der Shootingstars gerade unter den Komponisten, wenn man so will. Er hat ja, glaube ich, auch das Mandalorian-Theme, hat er, glaube ich, auch
genau. mit. Ja, hat er.
Also sehr macht viel. ganz viel. Und der hat ja auch, also es war ja, glaube ich, einerseits, glaube ich, Hans Zimmer hat Christopher Nolan den empfohlen. Mhm. Andererseits aber, glaube ich, auch Ryan Coogler, weil Ryan Coogler hat ja seit seinem ersten Film wirklich seit Fruitvale Station mit Ludwig Göransson zusammengearbeitet. Und das war auch, ich meine, Coogler und Nolan sind ja auch irgendwie so Buddies. Nolan hat ihn ja auch hier, dem wird ja sogar gedankt im Abspann, Christopher Nolan und Emma Thomas, seiner Frau, weil die ihm quasi bei diesen großformatigen Bildern geholfen haben, mit der Arbeit mit diesen Kameras und den IMAX und was.
Ja, das sind jetzt viele neue IMAX-Kameras und ich glaube, sobald jemand mit neuen IMAX-Kameras dreht, will Christopher Nolan alles wissen und über mich reden.
Ja, genau.
Weil ich glaube, der, also wenn IMAX neue Techniken entwickelt, dann rufen die, glaube ich, sowieso zuerst Nolan an und reden mit dem.
Wahrscheinlich schon, genau. Und dann hat Coogler sich halt auch mit ihm ausgetauscht, auch zu dem Film, ja.
Ja, aber ich gehe jetzt mal kurz zu Sebastian rum und zeige ihm das einmal.
Was denn? Jetzt musst du es aber mir beschreiben.
Ich beschreibe es dir, genau, das ist jetzt...
Ich zeige dir jetzt einfach nur innerhalb von einer Sekunde die beiden Bilder nebeneinander.
Ja, okay.
Das ist breit.
Ja, oh, ich sehe... Oh ja, okay,
das ist der Unterschied. Und das ist auch im Film so der Sprung.
Mhm.
Gigantisch, dass man das nicht mitbekommt.
Ja, ich habe das Video gesehen, ja, aber das ist...
diese Aspect-Ratio-Geschichten. Das,
So groß ist der Unterschied.
Ja. Das ist krass. Und ich war aber wirklich so drin, so in dieser Welt gefangen, dass mir das wirklich nicht irgendwann, obwohl ich es eben vorher wusste, dass das vorkommt. Aber
ja, aber das ist dann halt wieder das so, das guckst du dann halt beim zweiten Mal, da achtet man dann vielleicht ein bisschen mehr drauf.
Ja,
und dann kann man bei den Leuten, mit denen man ins Kino geht, sagen, hey, ist dir aufgefallen?
Eigentlich ist es ja auch besser auf die Art, wenn es ja wirklich sich da Gedanken gemacht worden, dass irgendwelche Szenen bestimmt auf bestimmte Weise verstärkt oder einen bestimmten Effekt erzielt, ohne dass du es gleich merkst. Bei sowas wie irgendein Marvel-Blockbuster, wo halt ein bisschen im IMAX ist und das dann irgendwie so rumspringt. Aber bei Star Wars war es ja damals auch beim neuen.
Ja,
wirklich beliebig und dann war es ja auch innerhalb der Szene.
Ja, und dann reißt sich halt eher raus. Ja, da so, oh, boah, mein Gott, dann lass es doch einfach. Ja. Also, das ist halt hier, da steckt halt Gedanke dahinter und man merkt, also man kriegt es halt nicht mit. Und bekommt wahrscheinlich trotzdem die Wirkung davon irgendwie mit, ohne dass man einem die ganze Zeit bewusst wird, oh, jetzt hat sich schon wieder das Format geändert. Und das ist schon ziemlich cool.
So, aber jetzt haben wir, glaube ich, alles gesagt.
Wir
haben nochmal bei 10 Minuten rausgezögert, das doch.
Das heißt rausgezögert, aber dann fällt einem ja doch nochmal manchmal was ein.
Nee, ist ja also, auch richtig. Ja. Was gibt ihr denn? Fazit und so?
Ja, das
Fazit haben wir jetzt, glaube ich, schon gesagt, also 4,5.
Ich glaube auch, dass das schwang jetzt schon alles mit. Ich hatte es ja auch gerade schon gesagt, das ist einer der Filme, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Ich kann mich auf mein vorfreudiges Ich verlassen. Ich wurde nicht enttäuscht und es wird bestimmt auch ein heißer Anwärter auf die Top 10 am Ende des Jahres.
Das denke ich bei mir auch.
Aktuell sind es 4 Sterne, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Film ist, der auch wirklich noch weiter reift und vielleicht dann auch noch bei 4,5.
Ich bin auch aktuell bei 4. Aber wie gesagt, ich will mir jetzt noch ein Ticket holen für Donnerstag oder Freitag und ich will den nochmal sehen. Ich will den tatsächlich wirklich nochmal sehen, einfach wegen so vieler Dinge und einfach, weil er mich so ein bisschen auch, also im positivsten Sinne überrumpelt hat, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich eigentlich so einen halben Musik-Biopic-Film hier bekomme.
Ja, Musikvideo im Grunde.
Mit Vampiren so zwischendurch drin. Kann mir aber auch vorstellen, dass ich da wahrscheinlich dann noch in der Wertung höher gehen werde, aber der bleibt auf jeden Fall im Kopf und das halt nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen der tollen Bilder und allem drum und dran.
Wenn du schaffst, geh ins IMAX und erzähl
dir. Das will ich jetzt ja auf jeden Fall
auch. Am Donnerstag läuft
der
nur um 11.
Wow.
Du willst ihn ja wahrscheinlich dann auch beim zweiten Mal in OV sehen.
Ja, also das OV wäre mir, gerade bei solchen Filmen finde ich es mir OV schon deutlich wichtiger als irgendwie dann deutsche Synchro ohne dass ich jetzt deutsche
Synchro. Aber auf IMAX hätte ich da auch echt Bock
noch. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal gucken, wie das funktioniert. Gut, damit sind wir durch. Vielen lieben Dank, Christoph.
Gerne.
Vielen lieben Dank, Markus.
Ja, es war wie immer.
Vielen lieben Dank an euch da draußen, die ihr fleißig Woche für Woche zuhört. Freut uns wirklich sehr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe schon wieder vergessen nachzugucken, was nächste Woche kommt.
Eigentlich ist es auch mein Job inzwischen, ne? Eigentlich müsste ich das liefern.
Nein, aber ich gucke ja trotzdem eigentlich immer gerne.
Ich glaube, dass ich nächste Woche als einziger von uns dreien im Podcast bin. Das heißt, ich kann das auch mal übernehmen. Ich glaube, es ist der Accountant 2.
Ah. Ja, stimmt. Ja, doch. Ja. Stimmt. Nee, aber da bin ich doch auch mit dabei.
Ach, du auch? Okay.
Also, obwohl, kommt drauf an, wann ihr die Aufnahme machen wollt. Das war ja, glaube ich,
Donnerstag Nachmittag, da warst
ja,
du.
Ja, da kann ich nicht. Da bin ich da.
Oder dann nicht Hardy schon so halb rekrutiert, glaube ich.
Genau, ich glaube, ist alles schon geklärt und du bist nicht dabei.
Ja, gut.
Du
warst
nicht dabei. Eh nicht zurück.
Ja, toll. Dann braucht ihr nächste Woche auch nicht zuhören. Nein, alles gut. Ja, dann nächste Woche Countdown 2 und wir freuen uns.
Pascal ist dabei.
Genau, Pascal ist
Markus, mach mal Pascal Stimme nach.
Das kann keiner. Das kann keiner von uns.
Da müssten wir sehr, sehr viel.
Allein schon die Frage, das Angebot,
wir können höchstens mit den Augen rollen wie Pascal, wenn Markus oder ich über irgendeinen Marvel-Film schwärmen.
Obwohl das zuletzt auch mancher versucht hat, dann auch mitzureden. Das bis zu einem bestimmten Punkt klappt das ganz gut. Ja, dann fliegt alles auf.
Wir ein bisschen ab. Ja gut, nee, das Goldstimmchen kriegen wir nicht hin, egal wie viel. Ja.
Das ist dann, glaube ich, auch in 2 Wochen, ne? Ist schon wieder Marvel.
Ja, stimmt. Thunderbolts ist ja jetzt auch schon wieder bald. Ja. Du bist gespannt. Obwohl, da haben wir ja dann hoffentlich Julius wieder hier, damit die Marvel Boys wieder vereint sind.
Ja. Ich muss deswegen extra noch einen Arzttermin wahrscheinlich verschieben, aber ich würde es tun.
Das ist auch viel wichtiger. Ja, so bei Marvel, ne?
Ja, ist auch kein so wichtiger Arzttermin.
Sehr gut. Okay, dann war's das jetzt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.